Letzte Woche haben wir angefangen, uns weiter mit der Apostelgeschichte zu beschäftigen und Kapitel 11 war angesagt und wir haben uns damit beschäftigt, was ein Christ ist und haben das getan anhand dieser Stelle in Apostelgeschichte 11, wo das steht, dass in Antiochia in der Gemeinde es war, dass die Jünger zum ersten Mal zuerst Christen genannt wurden und wir haben gesehen, dass das eigentlich das, was in Antiochia geschah, das Urmodell, die Definition, Grunddefinition war für dem, was eigentlich ein Christ ist. Und zwar haben wir gesagt, ein Christ ist aufgrund dieses Verses jemand, der nachfolgt. Ein Nachfolger Jesu. Also nicht nur jemand, der sich bekehrt hat, sondern der beständig Jesus nachfolgt. Das ist der Unterschied. Und das ist ja ganz interessant, da möchte ich heute nochmal dann weitermachen, anknüpfen und diesmal mehr die Betonung legen, und, weil da gibt es so ermutigende Dinge, die wir feststellen können hier, wenn wir uns mit der Gemeinde in Antiochia beschäftigen. Und heute soll es mehr um die Gemeinde, also um die Gemeinschaft gehen, die in Antiochia war. Und wie wir das auch letzte Woche gesehen haben, das hatte ich ja schon gesagt, dass die Apostelgeschichte, das wurde uns gegeben, dieses Buch. Dort hat das Lukas dem Arzt anvertraut, dass er das niederschreibt, damit wir durch alle Zeiten hindurch ein schriftlich festgehaltenes Vorbild haben, eine Statute, eine Festlegung, so wie er sich Dinge gedacht hat. Und das ist so ermutigend. Das heißt, wir sollten immer wieder zu diesem Vorbild zurückgehen, zu diesem Modell, was er uns gegeben hat. Deswegen studieren wir das auch so und nehmen uns Zeit dafür. Und es ist wie die Kopiervorlage eines Originals. Die Apostelgeschichte, das, was echt in Wirklichkeit passiert ist vor 2000 Jahren, das ist hier als Vorlage in der Apostelgeschichte enthalten. Und jetzt ist es so, dass wir, unser Auftrag ist, uns an dieser Kopiervorlage zu orientieren. Das ist so wie eine gibt es ja in ganz vielen Bereichen, wenn man zum Beispiel, wie ich, vom Handwerk komme als Zimmermann, wenn wir so mehrere Schifter oder mehrere Balken ablenken mussten, mehrere Sparren, dann haben wir einen Originalsparren genommen und den immer wieder genommen, um die gleichen Längen zu bekommen. Wir haben niemals die Kopie der Kopie genommen und so weiter, weil dann wäre irgendwann mal der Sparren 2-3 Zentimeter vielleicht schlimmstenfalls länger gewesen als ursprünglich geplant. Das hätte nicht gepasst. Und genauso ist es auch, wenn es darum geht, wie Gott, wenn wir uns überlegen, wie Gott hat Gott sich Gemeinde gedacht, dann dürfen wir uns nicht an dem orientieren, was vor 100, 200, 1000 Jahren entstanden ist. Weil viele Menschen orientieren sich an Gemeinde, wenn sie an Gemeinde denken, an dem, was im Mittelalter stattgefunden hat. Aber das ist nicht das Original. Da sind viele richtige, gute Dinge drin, aber es ist einfach total verändert. Es ist abweichend. Es ist nicht mehr das Schnittmuster. Das gibt es ja auch, jemand, der mit Stoffen arbeitet. Das Schnittmuster. Es wird umrissen, damit man die richtigen Größen bekommt. Die Kleider müssen passen. Ganz klar. Hier wird uns jetzt in der Apostelgeschichte von mehreren Gemeinden berichtet. Wir wissen, die Jerusalem-Gemeinde, die Gemeinde in Ephesus. Aber hier ganz besonders interessant ist die Gemeinde in Antiochia. Und sie führen, und Antioch ist eben ganz hervorragend und ermutigend, auch sich damit auseinanderzusetzen. Weil sie steht für eine Gemeinde, die sich das Reich Gottes zur Lebensmission gemacht hat und sich dafür hingeht, dass dieses Reich Gottes durchbricht. Und das Schlüsselwort, das haben wir ja letztes Mal uns auch angesehen, das entscheidende Wort ist zu finden in Apostelgeschichte 11,26, wo es heißt, in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Zuerst. Dieses Wort zuerst ist das entscheidende Wort, um Antiochia, die Bedeutung von Antiochia zu verstehen. Weil hier wurde zum ersten Mal deutlich, sichtbar, wie Gott sich Kirche, wie Gott sich Gemeinde vorgestellt hat. Es wurde, wie wir gehört haben, das letzte Mal der neue Weinschlauch, von dem Jesus sprach, dieses Gefäß, was nicht starr ist, sondern flexibel ist und sich dehnen kann, mitwachsen kann, zum ersten Mal sichtbar. Und es war auch ganz interessant, da kommen wir nachher darauf zurück, es war eine kulturelle Gemeinde. Es war die erste Gemeinde quasi, das machte sie aus, wo Juden und Nichtjuden zusammen waren. Vorher gab es das noch nicht. Es hatten sich auch Nichtjuden bekehrt, einzelne vorher, aber nie war es eine Gemeinschaft von Juden und Nichtjuden. Das war ganz neu und wir wissen, ist ja das, was dem Herzen Gottes entspricht, was er tun möchte, dieser eine neue Mensch, von dem es in der Schrift heißt. Da gibt es viele andere Dinge, aber ich möchte hier heute Morgen mit uns diesen Abschnitt ansehen, Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 26, das sind 7 Verse, glaube ich, 19, 20, 21, 26, ja, 7 Verse, und wir werden 7 Punkte daraus nehmen, jeden Vers werden wir durchgehen, nacheinander, um dann etwas auch zu sehen, was eigentlich diese Gemeinde in Antiochia so besonders macht und was wir davon lernen können und wie wir dadurch, ich weiß, da ist eine ganz starke Ermutigung drin zu finden. Und denken wir immer daran, Gemeinde ist keine Organisation oder ein Gebäude, sondern Gemeinde ist eine Gruppe von Personen, von Menschen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und in dem Fall das Reich Gottes, die Absichten Gottes durchzuführen. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass wir das sehen, dass all das, was wir hören, hat mit unserem persönlichen Leben zu tun. Also das ist jetzt nicht, dass man kann das eben nicht mit einem Handbuch einfach so festlegen oder man kann nicht sagen, wir importieren das aus den USA oder irgendwoher, machen das jetzt so. Nein, das geht nicht, weil das wird immer gehen über unser persönliches Leben. Und wenn wir das dann gemeinsam tun, dann auf dem Weg sind, dann erleben wir ganz starke Sachen. Okay, gehen wir mal in diesen Abschnitt und sehen uns an, wofür die Gemeinde in Antiochia steht. Das Erste, was ich hier sagen möchte, das ist der erste Vers hier, Vers 19. Da hier geht es darum, um die Saat der Gemeinde. Also das, was eigentlich die Gemeinde, was die DNA oder was die Gemeinde verursacht hat, ausgelöst hat. Die Saat der Gemeinde. Und in diesem Vers, da heißt es, möchte jemand vielleicht den Vers lesen? Hat jemand diesen Vers aufgeschlagen? Den Vers 19? Wer möchte lesen? Ja.
Fast alle Gläubigen waren wegen der beginnenden Verfolgung nach dem Tod von Stephanus aus Jerusalem geflohen und hatten sich über Juda und Samarien zerstreut. Manche kamen sogar bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Sie erzählten aber nur den Juden von Jesus. Lediglich.
Gut.
Ja, genau, 20.
Hier gibt es einige Worte, die uns aufhorchen lassen sollten, weil hier wird uns gesagt, was eigentlich diese Gemeinde initiierte, die Saat der Gemeinde, das, was es eigentlich erst zu entstehen ließ, was sie war. Und hier steht etwas von Stephanus. Das ist ganz wichtig, das kann man überlesen. Die Saat, die Antiochia ausmachte, war das Leben und das Herz von Stephanus. Stephanus, wissen wir, war der erste Märtyrer. Da lesen wir einige Kapitel vorher. Und von Stephanus gibt es einige enorme Dinge zu lesen. Es heißt dort zum Beispiel im 6. Kapitel, ich lese euch nur einige Sachen vor, was Stephanus ausmachte. Dort heißt es zum Beispiel in Vers 5, dass er ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes war. Und dann heißt es weiter, er war voller Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Und dann wieder heißt es hier, und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Ganz starke Aussagen über Stephanus. Und in dem letzten Vers, als er vor dem Hohen Rat stand, heißt es, dass man gespannt auf ihn schaute und alle sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Wow, das war Stephanus, das war die Saat, die Antiochia begründete. Das ist unheimlich wichtig, weil Stephanus steht für diesen kompromisslosen, hingegebenen Glauben. Er machte keine Kompromisse, diesen Mut, diese Entschlossenheit, radikal sich sein Leben für Jesus zu geben. Und kein Wunder, dass Antiochia der Ort war, wo du zuerst die Menschen Christen genannt wurden, weil das ist etwas, was so typisch und original ist für diejenigen, die Jesus nachfolgen. Er wurde zur Saat der Gemeinde in Antiochia. Radikale bringen Radikale hervor. Das sieht man hier bei dieser Aussage ganz deutlich. Und wenn es heißt, dass sein Gesicht wie ein Engelsangesicht war, das heißt, Stephanus reflektierte die Herrlichkeit Gottes wieder durch sein Leben, durch seine Worte, durch alles, durch seine Erscheinung. Man konnte in seinem Angesicht schauen und sehen, Gott ist real. Es ist besser, sich Gott zu unterwerfen, als ihm zu widerstehen, weil das war ja der Kampfpunkt, Konfliktpunkt in der ganzen Geschichte mit Stephanus. Und Märtyrer sind immer die Saat der Gemeinde Jesu gewesen. Lebendige Gemeinden kommen meistens aus der Saat dessen, wo Menschen sich ihr Leben hingelegt haben. Nicht unbedingt physisch, aber ganz bestimmt geistlich. Jeder Ort, wo geistiges Leben ist, da kannst du davon sicher sein, dass jemand sein Leben hingelegt hat, damit das entstehen kann. Das kommt nicht durch ein Handbuch, das kommt nicht automatisch. Das ist etwas sehr Kostbares und Wertvolles. Wir gehen zum nächsten Vers, in Vers 20. Und hier geht es darum, das ist zweitens die Gründer der Gemeinde. Wir wollen uns einmal kurz anschauen, wer eigentlich verantwortlich war, dass diese Gemeinde gegründet wurde. Also die Leute, die das wirklich starteten. Möchte jemand den Vers lesen für uns alle?
Lediglich ein paar von ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die jetzt in Antiochia lebten, verkündeten auch den Nichtjuden die rettende Botschaft von Jesus, dem Herrn.
Sehr gut. Hier auch wieder ein unscheinbarer Vers, aber hier sind ganz viele Schätze drin zu finden und wir wollen nur einen entdecken hier. Hier heißt es, es waren Männer aus den verschiedensten Orten. Meine Betonung ist jetzt nicht Männer, weil...
Menschen.
Ja, es waren Männer hier, aber natürlich wissen wir, Frauen können auch sehr instrumental und viel aufreißen für den Herrn. Das wissen wir auch aus der Schrift, aus dem Neuen Testament. Wir denken nur an Priscilla, an Aquila und viele andere Frauen, die wirklich so stark sich da reingegeben haben, die apostolisch im apostolischen Teamdienst unterwegs waren mit den anderen Aposteln zusammen. Aber hier möchte ich die Betonung legen auf dieses Wort, es waren Männer. Das ist wichtig. Das heißt hier nicht, es waren Apostel, es waren Priester, es waren Theologen, sondern es waren womöglich Geschäftsleute, Viehzüchter, Handwerker und so weiter und so fort. Ich glaube, man kann das leicht übersehen. Diese Gemeinde in Antiochia mit all ihrer Besonderheit, mit all ihrer Dynamik, sie wurde eben nicht durch die Apostel ins Leben gerufen, sondern durch Gläubige, die im Alltagsleben das Evangelium weitergaben. Das ist einfach so, das sieht man ganz stark hier. Und das war auch der Grund, glaube ich, dass man sehr praktisch dachte und auch innovativ war in den Dingen, die man tat. Es war nicht so eine Monokultur. Man dachte nicht in Kategorien von Gottesdienst und Tempel wie in Jerusalem, sondern man dachte in Reich Gottes, Einfluss nehmen und so weiter und so fort. Ich finde das so stark, dieser Gedanke, dass man Leute wie wir alle und wir alle in unserer Position, egal was wir tun, können diese Initiatoren sein von dieser Reich-Gottes-Arbeit. Wir können alle unternehmerisch denken und das sollte in so einer Gemeindearbeit reinfließen auch. Und das Besondere war, dass es heißt hier, dass sie die Ersten waren, die auch zu den Griechen sich ausstreckten, also zu den Nichtjuden, zu den Heiden, zu den eigentlich den Verachteten, die man beargwohnte. Und wir wissen, die jüdischen Apostel, angefangen von Petrus und so weiter, welche Mühe sie hatten, sich auszustrecken zu aus anderen Kulturkreisen kommenden Menschen. Und so sehen wir, dass Antiochia die erste multikulturelle Gemeinde war. Das ist auch ganz wichtig und da sollten wir als CGM auch hellhörig werden, weil die CGM ist auch eine multikulturelle Gemeinde. Schau dich einfach mal um. Hier gibt es Bio-Schweizer, hier gibt es konvertierte Schweizer, hier gibt es Wahlschweizer, hier gibt es auch Bio-Italiener, Bio-Deutsche. Das war etwas, was auch in Antiochia ganz stark vorhanden war. Und das siehst du auch in Kapitel 13, da heißt es, es waren Propheten und Lehrer, die zusammenkamen. Und dann wird interessanterweise uns gesagt, wo die alles herkamen. Da liest du über Barnabas, Barnabas war ein Mischling. Dann liest du über Simeon, oder Niger wurde er genannt. Und Niger bedeutet schwarz. Er war ein Afrikaner, ein Schwarzafrikaner in dieser Zusammenstellung. Wir lesen von Lucius von Kyrene, das war ein Nordafrikaner. Kyrene war ein Ort in Nordafrika. Dann lesen wir von Manaen, er war ein jüdischer Aristokrat, der ja mit Herodes groß geworden war. Also er kam aus diesen aus besseren, elitären jüdischen Kreisen. Und natürlich Saulus, ein orthodoxer Jude, der radikal war, der sehr geprägt war von dem pharisäischen Denken. Und alles das führte dazu, dass Antiochia zu einer Gemeinde wurde, die sehr weit dachte. Innovativ, out of the box, wie man das so heute sagen, also aus dem Kasten raus. Nicht eng, nicht begrenzt, nicht nur einfach so haben wir das immer gemacht, sondern dass man denkt, was können wir jetzt tun, damit das Reich Gottes noch stärker zunehmen kann. Das waren die Gründer der Gemeinde. Drittens, der nächste Vers. Da geht es um die Lebensquelle der Gemeinde. Das, was die Gemeinde am Leben enthielt. Und da möchte ich den nächsten Vers einmal mit euch ansehen. Den Vers 21. Wer möchte ihn lesen?
Gott stand ihnen zur Seite, sodass viele Menschen Jesus als ihren Herrn annahmen.
Das heißt bei mir in der Elberfelder, und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl, die gläubig wurden, bekehrte sich zum Herrn. Warum ist das wichtig? Die Hand des Herrn. Das ist ganz wichtig, weil die Hand des Herrn ist ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Also nicht nur stand Gott ihm beiseite, sondern Gott stand ihm beiseite in der Person des Heiligen Geistes. Das ist ganz wichtig hier in dem Zusammenhang. Die Lebensquelle, die in Antiochia quasi aufgestoßen, sich geöffnet hatte, war die Quelle des Heiligen Geistes, die sprudelte und die jeden lebendig werden ließ, der dort irgendwie andockte, hinkam und sich verband mit der Gemeinde. Die Gemeinde lebte in der Fülle des Heiligen Geistes. Und kein Wunder, dass es dadurch eben dynamisches Wachstum gab. Und so haben die Menschen in Antiochia gelebt. Sie glaubten, dass der Heilige Geist ihre ganze Lebensquelle ist. Alles, was sie hatten, war darin zu finden. Und deswegen gaben sie auch dem Wirken des Heiligen Geistes solchen Raum. Ich würde mal sagen, das ist spannend, Teil solch einer Gemeinschaft zu sein. Viertens, das ist der nächste Vers, die Strahlkraft der Gemeinde. Möchte jemand Vers 22 lesen?
Die Gemeinde in Jerusalem hörte davon und schickte Barnabas nach Antiochia.
Das ist auch ein ganz wichtiger Vers. Hier lesen wir, dass die Dinge, die in Antiochia geschahen, so außergewöhnlich waren, dass man im Headquarter, also im Hauptquartier in Jerusalem, aufmerkte. Und damals, das Headquarter, das war ja die Schaltzentrale damals in Jerusalem, da waren die Apostel, wurden ja nicht zerstreut wie die anderen, sondern sie blieben dort, um alles zu regeln und zu lenken von dort aus. Sie hörten, in Antiochia passiert was. Und wie sie reagierten war, dass sie dann Barnabas aussandten. Der sollte nicht kontrollieren, sondern er sollte sehen, wie man dieses Werk Gottes dort unterstützen könnte. Aber was wir hier sehen ist, deswegen geht es hier in diesem Vers um die Strahlkraft der Gemeinde. Eine Gemeinde, die den Heiligen Geist zur einzigen Lebensquelle macht, wird wahrgenommen und ermutigt Gläubige weltweit. Also da kam so eine Welle der Ermutigung zu den anderen Christen überall. Die hörten von Antiochia und wurden total ermutigt. Ich denke mir, das ist nicht zu unterschätzen, wenn wir als Gemeinde, und mögen wir auch nur uns noch so klein und unbedeutend fühlen, wenn wir als Gemeinde die Dinge umsetzen, die Gott uns aufs Herz legt, das hat einen unglaublichen, nicht zu unterschätzenden Einfluss. Das sehen wir hier in dem Vers. Gut, Nummer 5. Vers 23, da geht es um die Lebensart der Gemeinde, so wie man dort lebte oder was man dort eben wahrnahm. Wer möchte Vers 23 lesen?
Der kam in die Stadt und erkannte voller Freude, was Gott getan hatte. Barnabas ermutigte die Gläubigen fest und entschlossen, in ihrem Glauben an den Herrn zu bleiben.
In meiner Übersetzung heißt es, Barnabas freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah. Das ist das, was so im Grundtext eben auch steht. Er sah die Gnade Gottes. Das ist hier etwas, wo ich das Hauptgewicht drauflegen möchte. Die Gemeinde in Antiochia war ein Ort der erfahrbaren, manifesten Gnade. Wer immer nach Antiochia kam, der wurde Zeuge von der mächtigen Gnade Gottes. Und Gnade ist ja nicht etwas, wo wir einfach nur, ja, ich begnadige dich, deine Schuld ist erlassen, deine Sünden sind vergeben, sondern Gnade ist viel mehr. Gnade ist die Manifestation seiner befähigenden Kraft in einem Menschen.
Amen.
Es heißt, die große Gnade, von den Aposteln hieß es vor im Kapitel 4, große Gnade war auf ihnen allen. Und sie legten die Hände auf, heilten Kranken, trieben Dämonen aus. Da war dieser Ausdruck der göttlichen Kraft. Und große Gnade, diese Kraft der Gnade, die Wirksamkeit der Gnade ist natürlich nicht nur, um zu heilen und um Menschen zu befreien, sondern die Kraft der Gnade, um das Reich Gottes in jeder Lebenssituation zur Entfaltung zu bringen. Die Gnade befähigt uns in unserer Arbeit, Gott zu verherrlichen, kraftvoll zu verherrlichen und natürlich auch ein Zeugnis abzugeben und Zeugnis zu sein, ganz klar. Die Gnade ist die Befähigung zum Leben. Das heißt, Paulus sagt im Römerbrief, er sagt, wir aber werden durch die Gnade im Leben herrschen. Also oben sein. Die Gnade hilft uns, on top zu sein. Nicht unten drunter zu sein, durch das Leben bedrückt, durch das Leben so gerade zu kriechen, sondern oben drauf zu sein, da wo wir hingehören. Und in Antiochia konnte man Gnade in Aktion erleben. Es war eine Atmosphäre, so stelle ich es mir zumindest vor. Es kann, glaube ich, gar nicht anders sein. Es war eine Atmosphäre der Freiheit. Sie war voller göttlicher Energie. Nicht, weil die Leute so aufgepusht, aufgepumpt waren, gefühlsmäßig, sondern weil sie die manifestierte Gnade einfach erlebten in ihrem Leben und da drin sich bewegten. Da war Freude, Erfrischung. Da gab es keine Enge und auch keine Religiosität. Das war, was man, wenn man liest über Antiochia, was Antiochia ausmachte. Und kein Wunder auch, dass man dann liest, dass in solch einer Atmosphäre sich das prophetische Wirken ganz dynamisch entwickeln konnte. Ganz klar, in so einer Atmosphäre der Freiheit können Menschen frei sein, Prophetisches zu betätigen. Und ganz interessant ist auch, dass dann auch prophetische Dienste das wahrnahmen und nach Antiochia kamen. Und zum Beispiel lesen wir dann ein paar Verse weiter davon, von dem Agabus, der kam von Jerusalem und er weissagte und prophezeite gewisse zeitliche Ereignisse, die kommen würden. Das hat alles zu tun mit dieser Atmosphäre, mit dieser Lebensart der Gemeinde. Und natürlich, und das wissen wir auch, das lesen wir auch in diesen Versen nachher, da werden wir heute nicht weiter darauf eingehen, Antiochia war bekannt für ihre Freigebigkeit. Die waren unheimlich großzügig. Sie gaben und gaben und gaben und gaben. Das lesen wir hier in Vers 29. Das ist ein großer Ausdruck von Gnade, weil Gnade gibt. Großzügige Menschen sind Menschen, die Gnade Gottes erlebt haben. Geizige Menschen sind deswegen geizig, weil sie nicht geschmeckt haben und erlebt haben, wie großzügig Gott ist. Aber wenn du die Gnade Gottes erlebst, kannst du gar nicht anders als großzügig sein. Und ich weiß, auch in der CGM gibt es eine Großzügigkeit, da gibt es so viele, die sich über Jahre investiert haben und gegeben haben. Und das ist ein Ausdruck der Gnade Gottes. Nummer 6. Das nächste, was wir uns anschauen wollen in diesen Versen, ich muss sagen, 24 und 25, da kommt jetzt Barnabas ins Spiel, da kommen wir gleich drauf zu. Die Vernetzung der Gemeinde. Wer möchte die Verse 24 und 25 lesen?
Er war ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und stark im Glauben. So begannen damals viele Menschen, Jesus, dem Herrn, zu vertrauen. Von Antiochia reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen.
Vielen Dank. Hier sehen wir, wie vernetzt die Gemeinde war und dass dieses Netzwerk sich entwickelte. Die Gemeinde in Antiochia wurde zunehmend zu einem Ort, an dem sich apostolisch und prophetisch denkende Personen zusammenschlossen. Und in dem Zusammenschließen eine unglaubliche Synergie erlebten. Synergie bedeutet, ist eine Energie, die durch zusammenwirkende Kräfte erzeugt wird. Das ist Synergie. Und dann kommt jetzt Barnabas ins Spiel, weil Barnabas war eine ganz besondere Person. Barnabas übersetzt bedeutet Sohn des Trostes, beziehungsweise Sohn des Propheten. Und das finde ich gut, weil das bringt es auf den Punkt. Er war der Bar des Nabi, des Propheten. Das ist nämlich Barnabas, daher kommt das. Er brachte prophetische Ermutigung. Und ich glaube, das ist der wichtigste Dienst, den es gibt im Reich Gottes, der Dienst der Ermutigung. Es gibt Menschen, die haben diese Gabe und die können vielleicht nicht groß lehren, können nicht Lieder singen oder irgendetwas tun, aber eines können sie tun, sie können dich ermutigen, und wenn du sie siehst und wenn du mit ihnen eine Minute geredet hast, fühlst du dich gleich 2 Meter größer, so ungefähr. Ich kenne einige Personen, ich denke natürlich sofort immer an Bob Humburg, den Leiter der Bibelschule in Bad Gandersheim. Bob Humburg hat dich gelehrt, er war der Leiter, Direktor. Das Einzige, was er getan hat, ist, er hat dich morgens begrüßt und hat dir gesagt, Gott liebt dich so sehr, und dann hat er dir einen dicken Kuss gegeben, und dann wusstest du, der Tag war halb so schlimm, wie du dachtest. Diejenigen, die ihn kennen, wissen das. Bob Humburg hat einen Geist der Ermutigung gehabt. Und so gibt es viele andere. Und ich möchte ein Ermutiger sein. Und ich denke, wir sollten alle danach trachten, ein Ermutiger zu sein. Du musst jetzt nicht irgendwie Leute küssen. Das hat damit nichts zu tun. Das war Bob Humburgs Ausdruck von Ermutigung. Aber wir wissen alle, wie wir andere ermutigen können. Barnabas. Und es entstand noch mehr Momentum, Wachstum. Und Barnabas wurde schließlich instrumental, um andere Gabenträger zu identifizieren. Wenn Barnabas nicht gewesen wäre, wäre Paulus womöglich nie in diese Position gekommen, obwohl er diese Offenbarung hatte, obwohl er so Gott begegnet war. Man hätte ihn irgendwo in Anatolien vergessen, wo er herkam. Aber Barnabas erinnerte sich an Paulus und er ging, und es heißt dort, er suchte ihn. Er ging nach Tarsus und suchte ihn. Das heißt, er musste sich wirklich Mühe machen. Tarsus war kein Dorf, es waren viele Menschen dort. Und er fand ihn und brachte ihn nach Antiochien und vernetzte einen weiteren Menschen. Und es gab diesen weiteren Knotenpunkt. Das hat Antiochia ausgemacht, dieses apostolische Netzwerk. Antiochia wurde zu einem apostolischen Zentrum, zu einem Knotenpunkt und Zentrum für Weltmission. Und was wir hier sehen können, ist, wie wichtig das ist. Keiner von uns schafft es alleine ans Ziel. Wir sind alle in einem Wettlauf, aber nicht in einem 100-Meter-Lauf, wo jeder für sich rennt, um möglichst eine schnelle Zeit zu bekommen, sondern wir sind in einem Staffellauf. Wir sind verbunden. Und Gott möchte, das ist so wichtig, dass wir uns gerade in dieser Zeit mit Menschen verbinden, die das gleiche Anliegen haben. Also nicht mit Menschen, die genauso sind wie wir, sondern dass wir uns verbinden mit Menschen, die das gleiche Ziel haben, die in der gleichen Rennbahn laufen. Die sind zwar ganz anders vielleicht, die sehen anders aus, sie haben eine andere Berufung, einen anderen Hintergrund, aber uns alle verbindet das gleiche Ziel. Und das ist das, was so kraftvoll ist. Siebtens, das ist der letzte Punkt hier, und da kommen wir zum Vers 26. Jetzt kommen wir wieder zum Ausgangspunkt zurück, zu dem Vers, den wir uns angesehen haben, die Frucht der Gemeinde. All das, was eigentlich daraus entstand, und da schließe ich mit. Die Gemeinde, die so unterwegs war, brachte nicht nur Bekehrte hervor, sondern Nachfolger. Und sie wurde zu einem Brothaus, einem Ort der Stimme Gottes. Und da möchte ich das eben auch nochmal jemand bitten, diesen Vers zu lesen, damit wir das auch sehen. Wer möchte diesen Vers 26 noch einmal lesen?
Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang wirkten beide gemeinsam in der Gemeinde und unterwiesen viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia kam zuerst die Bezeichnung Christen für die Anhänger Jesu auf.
Danke, Markus. Hier haben wir es nochmal gehört. Sie unterwiesen ein ganzes Jahr in der Gemeinde und es war ein Ort der Offenbarung, es war ein Ort, wo man die Stimme Gottes hören konnte. Es wurde zu einem Brothaus. Und was mir wichtig ist, nochmal das zu betonen, nicht nur Bekehrte, sondern Nachfolger. Antioch war nicht nur Geburtsstation, sondern gleichzeitig auch Trainingslager. Das ist ganz wichtig. Nicht nur Geburtsstation, sondern eben auch Trainingslager. Und so wurde diese Gemeinde immer mehr zum Epizentrum des göttlichen Geschehens. Und es kam dieses Erdbeben in dieser Region zustande. Und denkt daran, letzte Woche hatte ich das ja gesagt, Antiochia, die Stadt Antiochia, liegt ja hier in einem, da im südlichen Punkt von der Türkei, von der heutigen. Und dort treffen zwei tektonische Platten aufeinander. Deswegen ist es ein ganz gefährdetes Erdbebengebiet. Und das ist ein Bild für das, was dort ständig geschah. Gott möchte solche Antiochia-Gemeinden im Geist wieder erwecken. Und das ist unser Modell. Die Frage ist, bist du dabei? Machst du mit? Ich bin, wann immer ich das lese, ich bin so begeistert, weil das ist etwas, was so attraktiv ist und nicht langweilig, eingestaubt, verkorkst, religiös, sondern lebendig, dynamisch, voller Erwartung, Hoffnung, Glauben. Da möchte ich Teil von sein. Und mein Gebet ist, dass wir alle so ergreifen, dass Herzstück dort, dass wir auch in dieser Richtung gehen. Und damit kommen wir zum Abendmahl. Und da möchte ich gleich uns hinführen und anschließend werden wir auch nochmal eine Gebetszeit haben für gewisse Gebetsanliegen. Die Frage ist, wenn wir das alles so lesen über Antiochia, wie wurde das möglich? Und da möchte ich nochmal zum Vers 23 zurückgehen, weil da wird uns gesagt, dass eben Barnabas hinkam nach Antiochia. Er sah die machtvolle Gnade Gottes und dann heißt es, er ermahnte alle mit Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren. Das ist wichtig, weil ein Leben aus der Gnade, die Manifestation der Gnade, das erfordert, dass unsere Herzen, und das haben die in Antiochia verstanden, dass unsere Herzen beständig auf Jesus Christus ausgerichtet sind, dass das Kreuz im Mittelpunkt ist, und dass wir uns entscheiden, festzuhalten mit Herzensentschluss. Das ist so ein interessanter Begriff. Ich weiß nicht, wie es bei euch in den Übersetzungen heißt, ob es vielleicht anders genannt wird. Aber dieses mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren, das hört sich nicht so an wie jemand, der religiös ist oder irgendwie sich gezwungen fühlt, sondern dieser Herzensentschluss redet von mir von einer tiefen Leidenschaft und Hingabe und Faszination von Jesus selbst. Und diese Entschlossenheit, dran zu bleiben, das ist das, was uns dazu letztendlich führt, dass wir diese Gnade Gottes manifestiert erleben. Jesus hat es selbst gesagt, bleibet in mir. Bleibt in der Lehre, hat er gesagt. Bleibt in mir. Haltet fest. Sucht keine andere Quelle. Sucht keine andere Lösung. Ich bin die einzige Lösung, das, was ihr braucht. Und er ist die Quelle der Weisheit. Die Furcht des Herrn, heißt es, ist der Beginn, der Anfang der Weisheit. Weisheit ist nicht, was wir hier im Kopf haben, sondern wie sehr wir Gott respektieren. Das gibt Weisheit. Und das passiert, wenn wir mit Herzensentschluss bei ihm bleiben, dranbleiben. Und deswegen feiern wir Abendmahl, weil Abendmahl ist uns gegeben worden als ein Sakrament. Dieses Abendmahl ist uns gegeben, um genau das zu bewirken, dass unsere Herzen auf das Kreuz, auf Jesus immer wieder ausgerichtet werden. Auf das Werk der Erlösung, auf die mächtige Gnade Gottes, auf das befreiende Werk des Evangeliums. Das ist in dem Abendmahl enthalten. Und deswegen ist das etwas, was wir so oft, wie es nur geht, feiern sollten. Nicht als ein Ritual, sondern als etwas Lebensspendendes, was uns verbindet. Uns verbunden sein lässt mit den Ressourcen des Himmels. Der Himmel ist ein Ort der überfließenden Gnade Gottes. Und wann immer wir Abendmahl feiern und wir das nehmen im Glauben, kommt diese machtvolle Gnade und befähigt uns, das zu leben, was er möchte. Musik
on the Lord's Day, on the Lord's Day, wrapped up in your spirit, caught up and caught away, caught away. Lost in the spirit on the Lord's Day, on the Lord's Day. John was wrapped up in your spirit, caught up and caught away. Oh, to be caught away, you're all I want. Jesus, my first love. Jesus, you're all I want. Jesus.